Herzlich willkommen zur mittlerweile schon fünften Podcast-Folge. Heute ist eine ganz spezielle Folge an der Reihe, nämlich wir wollen uns anschauen, wie die Aufbauschüler den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und zwar im ganz Genauen, wie die den Zweiten Weltkrieg an der Front erlebt haben. Daniel, wir haben es in der ersten Folge schon mal ganz kurz angesprochen. Du hast ein ganz großes Interesse an Militärgeschichte. Du weißt hier gefühlt auch alles, kennst jeden Panzerfahrer beim Namen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ja, Militär ist dein Thema, da kennst du dich sehr gut aus. Aber trotzdem magst du es nicht, wenn man dich als Militarist bezeichnet. Warum denn eigentlich nicht?
Ja, das würde ich deutlich ablehnen. Da ist ja eine ganz klare Bewertung mit drin und ein Militarist glorifiziert, bewertet das positiv. Bei mir ist es im Prinzip genau andersrum. Durch das viele Wissen, das ich in diesem Bereich angesammelt habe, weil es mich seit Jugend eigentlich interessiert, und dann auch im Studium habe ich da Schwerpunkte versucht zu legen, wo es möglich war, komme ich zu dem Schluss, dass man jeglichen militärischen Konflikt vermeiden sollte. Gerade auch mit modernen Waffensystemen, und da gehört natürlich auch der Zweite Weltkrieg dazu, kann man unsägliches Leid, Zerstörung, Vernichtung anrichten, und das sollte man tunlichst sein lassen, da die Finger davon lassen. Deswegen würde ich das nie glorifizieren. Es ist auch häufig für Leute dann überraschend, dass man dann, wenn man sich so viel beschäftigt oder da auch ein Interesse drin hat, dann aber diese ablehnende Haltung eher hat.
Ja, ich glaube, diese ablehnende Haltung zum Militär unterscheidet dich zum Schulleiter Dr. Schütz, den wir ja in der letzten Folge schon angesprochen hatten. Den würde ich nämlich als Militarist bezeichnen. Er hatte hier in seinem Sinne diese Kadettenanstalt, wir haben es in der letzten Folge ausgeführt, hat er aufgebaut, geführt. Und dieser Schulleiter Schütz hat an beiden Weltkriegen teilgenommen. Er war im Ersten Weltkrieg Artillerieführer und wurde dann als Leutnant der Reserve entlassen. Was sagt uns das über seine Person, wenn der jetzt so ein Leutnant-Offizier, denke ich mal, ja, wenn der jetzt so, wenn man da als Offizier aus dem Weltkrieg wieder zurückkommt, er hat ja auch das Eiserne Kreuz verliehen bekommen.
Ja, also der Leutnant ist der niedrigste Offiziersrang, den es gibt. Darunter sind dann die Feldwebel, das wären noch alles Mannschaftsdienstgrade. In einer Kriegssituation ist es häufig so, dass der Leutnant ein Kompaniechef ist, also in einem infanteristischen Bereich dann so ungefähr 150 Mann befehligt. Bei der Artillerie wäre es dann eine Batterie mit 4 bis 6 Geschützen, je nachdem wie das organisiert ist, mit dementsprechend Lademannschaften, da kommt es auf das Geschütz drauf an, vielleicht im Bereich 5 bis 10 pro Geschütz, die da zu befehligen sind.
Ich mal ganz kurz, jetzt war er bei der Artillerie und hat das Eiserne Kreuz bekommen. Ich habe immer geglaubt, das Eiserne Kreuz ist ein Abzeichen für Tapferkeit. Wie kann ich denn als Artillerist tapfer sein? Ich stehe doch da irgendwo hinter der Front und drücke auf den Knopf und meine Kanone schießt dann über ein paar Kilometer weit, mein Geschütz schießt dann. Wie kann ich als Artillerist ein Eisernes Kreuz bekommen?
Das ist natürlich die Situation, wo der Artillerist sich wohlfühlt. Nichtsdestotrotz kommt es dann auch immer mal wieder, selbst im Ersten Weltkrieg, dazu, dass ein Durchbruch stattfindet und auch die Artillerie eben in Nahkampfsituationen kommt. Auch im Zweiten Weltkrieg ist es gerade am Anfang, als der Bewegungskrieg vorherrschend ist, doch häufiger der Fall, dass auch Artillerie dann direkt über offene Sicht, sagt man dann, gerichtet als Panzerabwehrkanone im Notfall eingesetzt wurde. Also es ist durchaus möglich und denkbar, dass da auch eine Situation entstanden ist, dass tatsächlich ein Nahkampf stattgefunden hat. Ich habe es nachgelesen, man kann das Eiserne Kreuz auch für vorbildliches Führen bekommen, also für Offiziere, die ihre Aufgabe besonders gut erfüllen, jetzt auch ohne vielleicht besondere Tapferkeitssituationen, wird dieser Orden verliehen. Das ist jetzt natürlich die Frage, für was er es gekriegt hat. Das müsste man dann irgendwie vielleicht noch rausfinden.
Er war auf jeden Fall sehr stolz auf dieses Eiserne Kreuz, weil er hat es tagtäglich im Schulbetrieb getragen. Und wenn wir jetzt beim Schulleiter bleiben, der erste Jahrgang meldet sich jetzt 1941 komplett geschlossen an die Front. Und der Schulleiter, der Herr Dr. Schütz, der bittet jetzt seine ehemaligen Schüler, ihm Berichte zu schreiben vom Feld, was sie erleben. Und diese Berichte, diese Briefe, die er dann wieder nach Künzelsau zurückgeschickt bekommt, die fasst er zusammen und schickt die wieder zurück. Er hat quasi die Rolle eines Multiplikators. dass quasi auch der einzelne Soldat, der Sammy, der da jetzt irgendwo im Feld steht, auch weiß, was seine Klassenkameraden denn gerade so machen. Diese Briefe sehr umfangreich, teilweise 16, 17 Seiten, auch wieder hier ordentlich formatiert, 25 bis 30 Seiten. Also er hat ja wirklich viel geschrieben. Und in diesen Briefen wird ganz deutlich, wir erleben hier einen Schulleiter, der ist stolz, dass seine Schüler kämpfen. Ja, auch, es passt ja auch in das Bild von ihm, in dieser Kadettenanstalt, denn es ist nur folgerichtig, dass die Schüler jetzt ins Feld gehen. Und er hat dann auch angefangen, er hat die Schüler gebeten, dass sie ihm Bilder schicken von sich, ja, diese klassischen Soldatenbilder. Mhm. Und diese Bilder hat er dann im Treppenaufgang aufgehangen. Also wenn wir heute reingehen in den Haupteingang, ist er direkt auf der rechten Seite der Raum S1, wo jetzt auch unsere NS-Ausstellung ist. S1 war die Ehrenhalle, großer Kranz, Hitlerbüste, Fahnen der Bewegung, Blumensträuße und an der Wand hingen dann die Bilder der gefallenen Schüler. Ja, heute würde man sagen, im Raum der Stille. Und wenn man jetzt die Treppe hochgeht Richtung Sekretariat, sind da die ganzen Bilder gehangen der Schüler, die im Feld sind. Dr. Schütz hat immer gesprochen von einer lebenden Ahnengalerie. Ja, er möchte quasi die großen Männer seiner Schule damit würdigen. Das zeigt schon, in dem Moment, wo ich im Krieg bin, bin ich für den Dr. Schütz ein großer Mann. Und ich glaube, das macht auch was mit den Schülern, wenn ich dann den ganzen Tag an den Bildern vorbeilaufen muss. Man muss bedenken, das wird auch immer regelmäßig in den Briefen deutlich, dass diese Treppenaufgänge sehr dunkel waren. Ja, Schütz schreibt, es gibt hier irgendwie über 500 Fenster und die schaffen es nicht jeden Tag, die Fenster zu, quasi die Rollos, würde man heute sagen, wegzumachen. Das heißt, da muss auch immer so ein dämmeriges Licht gewesen sein. Dann kommt man die Treppe hoch, geht linke Hand ins heutige Sekretariat, in der dann die Appellhalle war, wo dann das große Schild hing oder der große Banner hing mit einem Spruch von Friedrich dem Großen. Zucht und Gehorsam sind die Grundlagen des Staates. Ja, also da wird so einem Schüler schon vorgelebt, wie die Karriere nach der Schule auszusehen hat.
Ja, und der Krieg ist natürlich ganz wichtig für dieses militaristische Denken. Das ist ja eben jetzt diese Bewährungsprobe. Das werden wir dann jetzt auch gleich in den Quellen sehen, wie das dann berichtet wird. Da geht es um vermeintlich Männlichkeit zu beweisen. Und du hast die Orden schon angesprochen. Für ihn als Schulleiter wäre das sicherlich das Ziel gewesen, möglichst viele hochdekorierte Soldaten auch zu bekommen. Haben wir schon auch an anderer Stelle oder man sieht es in der Chronik, dass das dann ein Riesenevent ist, wenn so ein Ritterkreuzträger kommt.
Ja, ne? Das ist ein ganz guter Punkt. Ein anderer Schüler hat geschrieben, dass der Schütz dann auch rumgelaufen ist und an der Garderobe vorbeigekommen ist und gesagt hat, da hängen jetzt heute noch die Mäntel der Jungmann. Aber in ein paar Jahren, ja, wenn unsere ganzen alten Schüler aus dem Feld wieder zu Hause sind, dann hängen hier Generals- und Admiralsmäntel.
Ja, auch da ist natürlich ein Krieg zentral in diesem Denken, weil über Feldbeförderungen natürlich viel schneller Ränge durchlaufen werden können, wie in Friedenszeiten, wo vielleicht ein Posten frei werden muss, wo es dann Verweildauer gibt, etc. Da hat er sicherlich drauf spekuliert, dass wirklich hochdekorierte Soldaten zurückkommen, die dann da beschönigt von ihren Kriegserlebnissen triefend heroisch berichten, um dann eben Vorbild für die nächsten Generationen zu sein.
Bei den Briefen, die wir uns jetzt gleich anschauen, die hat er auch vorgelesen, gerade in dieser Appellhalle mussten alle Schüler zusammenkommen. Er hat aus den Briefen der Schüler vom Feld gelesen, also geht genau in die Richtung, die wir gerade gesagt haben. Und wir haben diesen Schütz als Schulleiter erlebt, ja, der streng ist, der autoritär ist. Und wir haben ja auch in der letzten Folge gesagt, da gibt es Leute, die leiden darunter unter diesem Erziehungsstil. Das heißt, wird das Verhältnis von diesem Schüler-Lehrer so gut gewesen sein in der Zeit? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wissen wir jetzt nicht. Aber in diesen Schulleiterbriefen kommt jetzt der Stolz hervor. Wir erleben in diesen Briefen einen anderen Schütz. Und der auch immer wieder betont, wie sehr die Schüler stolz auf das sind, was sie hier bei ihm in der Schule gelernt haben. Also das Gelernte zahlt sich aus. Der eine Schüler schreibt dann direkt in einem der ersten Briefe, trotzdem sehe ich dabei, welchen Wert eine Internatserziehung hat. Früher schimpften wir darüber, heute beim Militär bin ich froh daran. Die schon eingezogenen Kameraden, mit denen ich im Briefwechsel stehe, sind alle der gleichen Ansicht. Ja, also die Sammys sind den anderen Soldaten voraus. Und wieder ein anderer Schüler schreibt, die raue Wirklichkeit ist hier oben doch der Dienst. Und die Unteroffiziere haben in diesen 3 Wochen es wirklich nicht versäumt, uns darauf aufmerksam zu machen, was preußischer Drill heißt. Aber je härter der Dienst, desto mehr Spaß macht mir die Sache.
Wobei der Vergleich natürlich auch so ein bisschen hinkt. Wahrscheinlich wird jegliche Friedens-Zivilsituation angenehmer sein, wie jetzt dann, wir sehen jetzt gleich, wie die Soldaten auch vor sich hin vegetieren mussten, wie jegliche Situation an der Front. Ne? Ja. Aber natürlich ist ein Internatsschüler das Zusammenleben mit Gleichaltrigen, ohne vielleicht Familie und so weiter, natürlich schon gewohnt, was jetzt jemand, der nicht auf dem Internat war, vielleicht noch einen größeren Kulturschock sozusagen dann erleiden muss.
Witzig fand ich auch, dass ein Schüler geschrieben hat, die horizontalen Laufbewegungen auf dem Kasernenhof bergen einen erbkundlichen Anschauungsunterricht von erstaunlicher Gründlichkeit in sich. Ich glaube, dir als Erdkundelehrer würde so ein Lob jetzt nicht gefallen, oder?
Ja, das ist dieses typische magische vermeintlich männliche Gehabe, was man in Soldatenbriefen dann auch häufig findet. Besonders die vielleicht dann sich als besonders mutig, besonders männlich eben darstellen möchten. Und dieses Grauen, diese Angst, ne, diese Gefahr, da geht es ja um Verstümmelung bis hin zum Tod, was denen droht in so einer Situation, wenn auf einen geschossen wird. Deswegen nimmt man ja diese Horizontale ein, um ein möglichst gelegenes Ziel zu bieten. Ne? Das wird dann einfach damit übertüncht, indem man dann so einen magischen Witz da macht und die Situation verkennt.
Gut, zu unserem weiteren Vorgehen. Ich werde jetzt im Nachhinein immer mal wieder ein paar Quellen, Originalquellen vorlesen. Und ich würde dann dich bitten, die zu kommentieren. Wir werden leider nicht genügend Zeit haben, um jede dieser Biografien entsprechend einzuordnen. Deshalb nur ein, zwei Sätze kurz dazu. Die Semmis waren überall in Europa und bei jeder Waffengattung. Wir hatten Piloten, Fallschirmjäger, ganz viele Panzerfahrer, Pioniere, U-Boot-Fahrer. Die Leute waren auf den Kriegsschiffen eingesetzt. Aber man kann sehen, es gibt so einen Schwerpunkt in Russland. Also die meisten Semmis sind dann schon in Russland. Und der erste Brief von 1942, der beginnt auch sofort mit dem, was man mit Russland, Zweiter Weltkrieg verbindet, nämlich empfindliche Kälte und gelegentliche Grüße der Russen ließen es für ratsam erscheinen, sich in der Erde zu verkriechen. Die Nacht in einem Bunker ist lang, wenn man etwas aufgeregt ist. Doch mit Betrachtungen über sein Höhlenmenschendasein sucht man sich irgendwie abzulenken. Plötzlich ein seltsames Pfeifen, ein ohrenbetäubendes Krachen, ein heftiger Windstoß und wir sind in Russland. Bei dieser gewaltigen Sprache der feindlichen Artillerie duckt sich der Neuling sogar im Bunker noch. Doch bei einem Blindgänger fasst man wieder Mut und ein verkrampfter Witz eines alten Kriegers rettet die Situation. Am 26.10. meine Feuertaufe ist hinter mir. Mit einem, Anführungszeichen, Mückenstich, beziehungsweise einem kleinen Splitter im Oberschenkel, habe ich mein größtes Erlebnis wirklich gut überstanden. Als wir unser Fahrzeug so unglücklich ins Gebüsch schoben und plötzlich wie vom Schlag gerührt eine Horizontale einnehmen mussten, war das unser erstes Bekanntwerden mit den verflucht heimtückischen Minen. Kam ich hier mit dem bloßen Schrecken davon, so löste doch der Anblick einiger schwerverwundeter, recht eigenartige Gefühle aus. Jetzt wurde es natürlich ungemütlich. Schnell wurden die Verwundeten geborgen und hierbei musste ich die eingangs erwähnte Kleinigkeit einstecken. Hier regnet es schon tagelang. Nichts geht auch über einen gleichmäßigen Landregen. Ist es da ein Wunder, wenn aus Straßen breite Schlammbecher werden und wir mehr als einmal ein unfreiwilliges Moorbad nehmen müssen? Aber unsere Stimmung ist von so einem bisschen Wasser nicht klein zu kriegen.
Ja, also man sieht im Prinzip vieles da drin, was den Krieg in Russland charakterisiert. Wir haben eben vor allem diese Witterungssituation, die auch vielen bekannt ist. Dadurch, dass wir natürlich hier hochkontinentales Klima kriegen, so weit im Kontinent drin, haben wir sehr, sehr starke Kältemöglichkeiten, was natürlich den Soldaten, die häufig ungeschützt dieser Situation ausgesetzt sind, zu schaffen macht, aber auch der Technik. Da können Waffen einfrieren, da können Kfz zum Liegen kommen. Also das ist natürlich das eine. Dann das andere, was aus Russland bekannt ist, ist die Regenphase, wenn dann eben die Straßen komplett sich in Schlamm verwandeln und auch selbst mit Panzern nicht mehr weiterzukommen ist, also mit Kettenfahrzeugen. Das ist natürlich immer ganz, ganz zentral gewesen, auch für die Planung von Offensive und Defensive, und konnte natürlich auch zu heftigen Verlusten auf beiden Seiten führen. Dann haben wir im Prinzip wieder diese markigen Sprüche. drin, dass natürlich eben das Ganze genau verklausuliert wird, runtergespielt wird. Der alte Veteran, der da einen Witz macht, um die Situation zu retten, in dieser Hilflosigkeit, in die sich auch die Soldaten begeben, in so einem Artillerieduell. Wir haben ja hier ein bisschen auch Stellungskrieg drin, wie Erster Weltkrieg, ne? Die gewaltige Sprache der feindlichen Artillerie. Die sowjetische Armee ist dafür bekannt, sehr stark auf diese Artillerie zu setzen. Stalin ist bekannt für den Ausspruch, dass die Artillerie der Gott des Krieges sei, also wirklich in sehr großer Anzahl sind hier Geschütze eingesetzt worden, die natürlich dann dem Gegner zu schaffen gemacht haben, indem man sich dann in so einen Bunker verkriecht, kann man ausweichen, aber das ist natürlich für die Psyche sehr, sehr schwer zu ertragen.
Und ich finde auch, das wird ja deutlich, da ist ein junger Mensch, der hat Angst.
Ja.
Das wird zwischen den Zeilen ganz klar deutlich.
Ja. Und dann diese Feuertaufe, ne? Das ist natürlich auch für den Soldaten ganz wichtig, dass er in dieser Situation häufig kommt, ja dann der Ersatz in eine bestehende Einheit rein, wenn der Krieg schon läuft. Und dann haben wir diese Veteranen, die sozusagen schon alles gesehen haben, sich eben nicht mehr dücken. Ne? Der Neuling duckt sich sogar im Bunker noch, weil er eben die Situation noch nicht einschätzen kann. Wenn er aber dann seine Feuertaufe erlebt hat, vielleicht sogar so, auch wenn es nur eine leichte Verwundung ist, was vorzuweisen hat, dann kann er natürlich in dieser Männergesellschaft aufsteigen und ist nicht mehr im Prinzip das schwächste Glied.
Ja. Der nächste Brief von einem Schüler, der zur SS gegangen ist, der schreibt: SS-Mann Körper schreibt im März aus einem holzverschachtelten Erdloch, aufpassen, 3 Meter lang, 2,50 Meter breit, 1,70 Meter hoch, worin sie zu viert hausen. Der Russe liegt uns teilweise in nur 30 Metern Entfernung gegenüber. Es heißt also schon verflucht scharf aufgepasst. Heute hatten wir wieder einen russischen Überläufer. In Leningrad muss es ja ganz toll aussehen. Ich vermute, das ist ironisch gemeint. Bei Nacht ist es bei uns an Schlafen überhaupt nicht zu denken. Jeder steht ungefähr 6 Stunden Posten, sodass wir erst morgens um 5 zum Schlafen kommen. Mittags heißt es dann schon wieder heraus, Waffen reinigen und Holz besorgen. Wenn ich daran denke, wie wir in der Schule mit gesättigten Magen die ganze Nacht schliefen, so muss ich doch sagen, dass der Mensch einiges aushält. Jeden Tag hat ein anderer von uns 4 Insassen die große Gelegenheit, sich waschen zu können. Täglich kann sich ferner jeder einmal die Hände waschen. Das Wasser machen wir aus Schnee, den wir auf der Deckung holen müssen. Dabei heißt es immer aufgepasst, dass man nichts abbekommt. Weiter. Aus dem Graben sind wir nun endlich heraus. Seit ein paar Tagen liegen wir hier in der Nähe von Schlü, unleserlich, in Ruhe. Es fragt sich nur, wie lange. Wir haben hier immer noch über 1 Meter Schnee. Im Graben hatten wir auch ein paar Tage Tauwetter mitgemacht. Wenn ich nur das nicht nochmals erlebe. Das Wasser lief einem oben zum Stiefel hinein. Die Bunkerwände rutschten zusammen und die Russen lauerten ziemlich gut auf unsere Köpfe. Es freut mich, dass Sie mit Korrell, also einem anderen Schüler, und Öxle Verbindung haben. Hier ist es besser, aber man muss verflucht scharf aufpassen, denn wir liegen hier mitten im Urwald, den Russen gegenüber. Auch wird es allmählich Frühling, der Schnee schmilzt, der Regen ist vergangen. Wenn ein Regen einsetzt, saufen wir hier in diesem Sumpf sanft den Russen ab.
Ja, auch diese Stelle ist genau wieder diese Situation der Witterung, der die Soldaten ausgesetzt sind. Wir haben im Prinzip hier taktisch, strategisch sogar eine Situation wie im Ersten Weltkrieg, also überhaupt kein Bewegungskrieg, Stellungssysteme, die sich sehr nah gegenüberliegen, also im Prinzip die Situation des Ersten Weltkriegs mit den ganzen Belastungen, auch psychischen Belastungen wie physischen Belastungen der Soldaten.
Man muss sich das mal überlegen, wenn ich in einem Loch liege, 2,50 Meter breit, 3 Meter lang, 1,70 Meter hoch mit 4 Leuten über Tage hinweg. Mhm.
Ja, die hygienischen Situation noch dazu, ne, dass eben gar keine Möglichkeit besteht, sich zu waschen, oder nur sehr schwer, weil, er schreibt es ja, man muss auf die Deckung, man muss aus diesem Schützenloch raus. Also auch für die Notdurft muss man da raus im Prinzip. Und dann ist man natürlich eben dem feindlichen Feuer ausgesetzt, weil da unten steht so eine Zeile mit, auf unsere Köpfe wird besonders gezielt. Also offensichtlich hat die Sowjetunion dann natürlich auch Scharfschützen eingesetzt, die genau auf solche Situationen gewartet haben. Wir haben, wie gesagt, diese psychische Belastung dann auch ständig mit Artillerie, möglicher Angriff, man kann nicht richtig schlafen, man muss auf der Hut sein, man ist exponiert, wenn man eben dann Wasser besorgt etc. pp. Dann kommt wieder diese physische Situation dazu, fehlende Hygiene, aber dann auch mit dem Wetter, dass dann, wenn eben Tauwetter einsetzt, wenn es regnet, dass der Graben natürlich mit Schlamm vorläuft, mit Wasser vorläuft. Er beschreibt das sehr eindringlich, dass es dann in die Stiefel reinläuft. Da gibt es eine Bezeichnung dafür, für den sogenannten Trench Foot, also ganz schlecht übersetzt, also Schützengrabenfuß. Also sind einfach dann,
ist das eine Erkrankung, oder?
Genau, das sind im Prinzip Verwundungen ohne Feindeinwirkung durch diese beständige Durchnässung der Kleidung oder eben in dem Fall der Stiefel. Und die schlechte Temperatur kommt es dann eben zu entweder Erfrierungen bis hin zu, eben auch gut gesagt, dass der Fuß fault. Ne, also wo dann die Soldaten auch ausfallen bis hin zur Amputation, ist da vieles denkbar. Man sieht dann auch, dass sie relativ schnell aus der Stellung rausgelöst werden. Er beschreibt den Wechsel, dass sie dann diese Stellung verlassen dürfen. Das ist auch ganz typisch für so eine Situation, dass dann die Kompanie, die vorne im Gefecht steht, alle paar Wochen zumindest ausgewechselt wird, weil das die Leute einfach nicht durchhalten.
Ja. Der nächste Brief, der ist kurz, aber heftig. Da habe ich geschluckt, als ich den zum ersten Mal gelesen habe. Ich lese ihn mal vor. In direkten Feindeinsatz bin ich noch nicht gekommen. In der Hauptsache kämpfen wir zurzeit gegen Läuse und Partisanen. Diese beiden unliebsamen Mitbewohner dieses Landes sind überall sehr zahlreich. Partisanen treten weit hinter der Front mit allen Waffen, die man sich denken kann, sogar mit Artillerie auf. Brennt man ein Dorf nieder, so ist am anderen Tag die Bahnstrecke eben an andere Stelle gesprengt. Und bei den Entfernungen hier in Russland ist ja eine umfassende Bewachung unmöglich. Ich habe mich sofort gefragt, werden hier Kriegsverbrechen geschildert?
Auf jeden Fall. Also wir sehen hier diesen verbrecherischen Krieg, auch in Ansätzen den Vernichtungskrieg, der im Osten geführt wurde, wo auch den Ostfeldzug sicherlich auszeichnet. Zum einen haben wir natürlich wieder diese hygienische Komponente drin mit den Läusen. Das ist aber jetzt nicht das Entscheidende an der Stelle, sondern dass im Prinzip Läuse und Partisanen gleichgesetzt werden. Hier sehen wir diese menschenverachtende Sprachführung auch, die man auch aus nationalsozialistischen Quellen kennt. Das ist natürlich dann auch Vorbereitung, dass auch das Ganze in Ordnung ist, jetzt ein Dorf niederzubrennen, weil das ist ja Ungeziefer, ne, im Nazisprech. Wir sehen auch, dass die Partisanenkriegsführung wirklich auch operative Erfolge erreicht hat. Stalin hat die Bevölkerung massiv zum Widerstand aufgerufen. Diese Weite des Landes wird auch angesprochen, die das natürlich ermöglicht hat. Und eben auch dieses extrem restriktive Vorgehen der deutschen Besatzer haben das natürlich auch gefördert, dass die Bevölkerung dann sich gewehrt hat und eben sabotiert hat. Ne? Zum Beispiel Bahnstrecken, Versorgungslager sind angegriffen worden und die Wehrmacht war dann gezwungen, große, große Anzahlen auch an Truppen abzustellen, um eben dieses Hinterland vermeintlich zu befrieden.
Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, da wird jetzt eine Bahnstrecke gesprengt, die Wehrmacht findet die Täter nicht und dann gehen die einfach ins nächste Dorf und erschießen Frauen, Kinder, alte Männer, wer halt noch so da ist, als Strafe dafür, dass die Bahnstrecke, oder?
Ganz genau, es gibt da mehrere verbrecherische...
Oder niedergebrannt, wie es hier in der Höhle
geschieht. Es gibt da mehrere verbrecherische Befehle, die tatsächlich sogar vor der Operation Barbarossa, das ist der Deckname für den Angriffskrieg auf die Sowjetunion, erlassen wurden, weil die Wehrmachtsführung sich bewusst war, dass die Anzahl der Soldaten nicht ausreichen wird, um dieses ganze Gebiet zu besetzen. Und dann hat man sich eben darauf verlegt, auch natürlich rassistisch konnotiert und im Zuge des vermeintlichen Eroberns von Lebensraum im Osten, dass man gesagt hat, da geht man extrem hart vor. Diese Befehle der Kriegssonderstrafgerichtsbarkeit zum Beispiel erlaubt Mannschaftsdienstgraden ganz explizit Kriegsverbrechen zum Beispiel in dieser Form, dass man als Vergeltungsaktion ganze Dörfer auslöscht.
Und hier wird das mit einem gewissen Stolz auch noch dem Schulleiter rückgemeldet, gell?
Ja, das ist Alltag auf jeden Fall. Ne? Wenn ich das fähig bin, in einem Brief zu schreiben, ohne dass, also auch ein fehlendes Ungerechtsbewusstsein ist da ganz klar zu erkennen, weil es ein ganz klares Kriegsverbrechen ist, auf Zivilisten loszugehen. Auch schon zu dieser Zeit, obwohl die Hager Landkriegsordnung eine Vergeltungsaktion auch im Gegenzivilisten erlaubt, sicherlich nicht in dem Umfang, wie es die Wehrmacht durchgeführt hat.
Das muss man dazu sagen, wir sind ja erst 1942. Ja. Ich dachte immer, diese Exzesse, dieses, man muss ja schon fast sagen, dieser Amoklauf gegen die Zivilbevölkerung hat dann erst später angefangen.
Die Befehle sind alle vor dem Kriegsbeginn datiert. Das ist alles am Vorabend des Krieges schon so geplant.
Und was mich vor allem daran so schockt ist, dieser Schüler ist gerade mal seit ein paar Monaten im Feld. Der ist ein Jahr davor, ist dann auch in der Schulbank gewesen und jetzt ist es normal für ihn, Dörfer niederzubrennen. Ja, wir haben damals den Begriff gebraucht, der Sammy als Opfer und als Täter. Mhm. Das wird hier jetzt besonders deutlich. Gehen wir zum nächsten Brief aus dem Mai von Adolf Klump, der im März zum Fliegerausbildungsregiment nach Kaufbeuren kommt. Nur wenige Tage blieben wir dort. Sobald wir eingekleidet waren, wurden wir im Viehwagen erster Klasse nach Frankreich verfrachtet. Dann schildert Klump die Fahrt durch die Kampfzone des Weltkriegs und meint, über die Ausbildung selbst brauche ich nicht viele Worte zu machen. Meine Kameraden, die schon früher das Glück hatten, einberufen zu sein, haben darüber schon so ausführlich berichtet, dass ich es nicht noch einmal zu wiederholen brauche. Die Ausbildung während der Rekrutenzeit ist ja überall dasselbe. Es geht immer sehr Anführungszeichen unterhaltend und Anführungszeichen abwechslungsreich zu. Der Dienst ist stets mit kleinen Einlagen verbunden, die der Rekrut sehr schätzt. Wer Geologie und Botanik studieren will, der braucht nur Rekrut zu werden. Aber wenn man Humor und Freude am Dienst hat, lässt sich alles ertragen. Je härter die Ausbildungszeit ist, desto bessere Soldaten sind wir später beim Einsatz. Und schließlich sind wir alle mit dem Vorsatz Soldat geworden, möglichst bald eingesetzt zu werden und auch seinen kleinen Teil zum Endsieg beitragen zu dürfen.
Ja, das habe ich ausgewählt. Der Geologie-Botanik-Spruch hast du vorhin auch schon angesprochen. Ist natürlich ein gewisser Sarkasmus mit drin, wie die eigene Situation dann beschrieben wird. Und auch diese harsche Ausbildung, die natürlich nicht sehr angenehm ist. Gerade Friedenszeiten, beziehungsweise wenn man nicht direkt an der Front ist, sind natürlich von diesem militärischen Drill gekennzeichnet. Da ist die Wehrmacht auch nicht anders wie die allermeisten anderen Armeen. Nichtsdestotrotz sieht er natürlich auch den Sinn. Klar, Drill führt auch zu militärischem Können und das ist auch ein Grund, warum ich es ausgewählt habe. Die Wehrmacht hat bis sehr lang, sehr spät in den Krieg das geschafft, die Soldaten in Frontnähe weiter auszubilden, in sogenannten Feldersatzbataillonen. Da liegt auch mit die relativ große Schlagkraft der Wehrmacht mitbegründet, weil eben natürlich kurz bevor es in den Kampf geht, sich Mannschaften, Offiziere, Unteroffiziere kennenlernen konnten als Verband, auch zusammen zumindest kurzzeitig geübt haben, um dann eben in den Kampf gemeinsam reinzugehen und nicht jetzt, dass der Ersatz völlig abgehängt im Prinzip zu einer unbekannten Truppe gekommen ist.
Ja. Der nächste Brief schreibt ein Lehrer, der Hauptführer Dr. Heinzelmann, mittlerweile Kompanieführer einer SS-Einheit und er schreibt jetzt am 14. Juli im Jahr 1942 von schweren Waldkämpfen, die zur Bereinigung des Kessels notwendig waren. Er schreibt, der General Hunger ist einer unserer stärksten Verbündeten geworden. Alle Birken bis auf 2 Meter Höhe ohne Rinde, Gras, wilder Kimmel und Möhrenstängelteile bilden anscheinend die Hauptnahrung. Auf eine ganze Anzahl von Menschenfresserei stießen wir. Ein Fall war besonders grässlich. Ein leicht Verwundeter tätete einen schwer Verwundeten und fraß an aufgerissenen Halsteilen herum.
Ja, das ist natürlich auch schwer zu ertragen, sowas zu lesen. Das sind mit auch die Gründe, warum ich eben Krieg nicht befürworte, weil das natürlich jetzt nicht ein Einzelfall ist. Auch da sieht man wieder den verbrecherischen Teil der Wehrmacht. Es ist ja von Anfang an auch eingeplant, dass sowjetische Soldaten dem Hungerpreis gegeben werden, dass keine richtige Versorgung stattfindet. Wir haben zwar hier noch die Kesselschlacht am Laufen, also das sind noch keine Kriegsgefangenen, aber im Prinzip bereitet das Ganze vor. Es wird hingenommen, dass dieser Status da herrscht. Und das Ganze auch relativ neutral beschrieben. Das finde ich auch immer sehr überraschend, wie Menschen das auch so ertragen können, dass sie das im Prinzip neutral beschreiben.
Nicht nur unbedingt neutral, also er ist ja da durchaus, also der General Hunger ist unser Freund, unser stärkster Verbündeter, also man nutzt ja den Hunger als Kriegswaffe.
Genau, ja, das ist verbrecherischer auf jeden Fall. Es ist natürlich immer so eine Sache, eine Kesselschlacht muss aufgelöst werden, da wären wir wieder im taktisch-strategischen Bereich. Häufig hat man dann ja auch sehr große Bereiche eingekesselt. Am Anfang gab es da extreme Erfolge gegen die sehr schlecht geführte Rote Armee. Stalin hat ja viele, besonders auch der höheren Offiziere, aus vermeintlich politischer Gegnerschaft umbringen lassen oder in Lager gesperrt, da ein Austausch statt durchgezogen. Und das hat natürlich die Schlagkraft der Roten Armee am Anfang sehr, sehr stark geschmälert. Und man war dann eben nicht fähig zu reagieren, ist dann eingekesselt worden. Gleichzeitig, was ich vorhin schon gesagt habe, die Kräfte der Wehrmacht waren eigentlich nie ausreichend von der Anzahl, dass man zum Beispiel dann auch schnell so einen Kessel bereinigt, den dann stürmt, weil einfach zu viele Sowjetsoldaten noch übrig waren. Und dann sind natürlich solche grässlichen Situationen entstanden. Die Sowjetsoldaten haben dann auch versucht auszubrechen, haben sich in die Maschinengewehre gestürzt. Also da gibt es auch Berichte, die haarsträubend sind, aufgrund eben dieses schlechten Kräfteverhältnisses.
Vielleicht noch als kurze Hintergrundinformation. Dieser Lehrer ist dann kurz darauf auch gefallen bei Perekop. Das ist diese Landenge zwischen Krim und Ukraine heute, wo man davon ausgehen kann, dass da vielleicht bald wieder gekämpft wird. Der nächste Brief ist ebenfalls von einem Lehrer, vom Lehrer Hofelich, der dann, ich glaube, ab 43, 44 auch wieder in den Schuldienst zurückkam und dort auch als übler Militarist sein Unwesen hier in der Schule getrieben hat. Er schreibt: Die letzten Stunden vor der Ablösung aus unserer bisherigen Stellung will ich benutzen, um dir einen kurzen Gruß zu senden. Also, er ist per Du mit dem Schulleiter. Viel von unserem Tun und Treiben darf ich dir nicht berichten, nur das eine, dass wir als Kesselflicker in harte Abwehrkämpfe mit einem Gegner, der zahlenmäßig und an Panzern weit überlegen war, verwickelt waren. Alle Dinge um uns, der Bunker mit seinen Gewehren, Kochgeschirren, die Kameraden mit ihrer Unterhaltung, mit ihrem Schnarchen und Stöhnen im Schlaf, das gehetzte Klappern der Maschinengewehre, die Paukenschläge der Artillerie und Granatwerfer. All diese Dinge nehmen uns so ganz in Anspruch, dringen mit solcher Gewalt in uns ein, dass alles andere, was vor dem Krieg war, wie ein blasser Traum erscheint. Nur manchmal überfallen einem die Erinnerungen mit aller Wucht und dann möchte man alles hinwerfen und gleich zu Fuß sich daran machen, die 2.500 Kilometer herunter zu marschieren. Eines aber erleichtert doch unser Dasein hier, nämlich die Einsicht eines jeden, dass dieser Kampf hier siegreich und bis zum Letzten durchgefochten werden muss, sonst gehen wir alle unter. Und der Schulleiter kommentiert: Dem, was Hofelich hier sagt, brauche ich kein Wort hinzuzufügen.
Ja, da sieht man natürlich jetzt die Erklärungsversuche vielleicht auch für diese Situation. Wir sehen dieses Kesselflicker, da geht es genauso wieder um so eine Kesselschlacht. Die Sowjetunion versucht auszubrechen und er gehört jetzt wohl der mobilen Reserve oder heute würde man sagen schnellen Eingreiftruppe an, um dann eben an die Brennpunkte sofort verlegt zu werden, um den Ausbruch zu verhindern. Und jetzt erleben die Soldaten natürlich diese heftige Situation, dieses dauerhafte angespannt sein, Gefahr ausgesetzt sein, nicht zur Ruhe kommen. Und er findet jetzt als Erklärung im Prinzip nationalsozialistische Ideologie. Ne? Es ist das Richtige, was wir hier tun. Wir werden am Ende siegreich sein, Endsieg erringen, das muss gemacht werden. Also das natürlich, deswegen ist der Schulleiter dann auch so weit, dass er sagt, da brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. So will man das im Prinzip dann aus der Sicht des Regimes hören, ne, dass da halt mannhaft gekämpft wird, bis zum Letzten im Prinzip der Befehl ausgeführt wird, ohne das zu hinterfragen.
Es gibt ein paar Briefe, wo diese Angst, man möchte nach Hause, durchkommt. Und an anderer Stelle kommentiert dann der Schulleiter: Am Ende wird sich doch die bessere Weltanschauung durchsetzen. Also genau dasselbe. Der nächste Brief, der ist ganz besonders spannend. Und zwar vom 12. Juni 1942. Im Mittelpunkt meines Erlebens steht ein russischer Panzerangriff. Durch Überläufer erfuhren wir von einem kommenden Umfassungsangriff. Auf einen Schlag hörte dann das Vorbereitungsfeuer auf. Da geschah das unmöglich Gehaltene. Keine 300 Meter vor uns, unheimlicher Motorenlärm und Kettengerassel. Da tauchten auch schon die schwarzen Ungetüme, gleich die russischen Panzer auf. Die stärksten Bäume wurden wie Zündhölzer umgeknickt. Unheimlich wurde uns beim Anblick dieser rollenden Festung zumute. Immer näher und näher rollten sie und wir hatten außer Panzerbüchsen keine panzerbrechenden Waffen. Wie wild rasten die Panzer vor unserer Stellung hin und her und feuerten aus ihren 7,5 cm Kanonen. Unsere Kameraden machten sich nun schon sprungbereit mit geballten Ladungen. Unter schwierigsten Verhältnissen wurde von unseren Panzerjägern ein Packgeschütz, kann das sein?
Ja.
Ein Packgeschütz vorgefahren. Frei, ohne jede Deckung, brachten sie das Geschütz in eine Entfernung von knapp 150 Metern vor den russischen Panzern in Stellung. Heißeste Segnungswünschen begleiteten die erste Granate, die dem Russen entgegenschlug. Da ein Treffer, ein lautes Hurra durch den ganzen Graben. Bitter war daran aber unsere Enttäuschung, als wir sahen, wie das Geschoss auf der Panzerung abspritzte. Also blieben nur noch Minen und geballte Ladung. Im Nachbarabschnitt standen schon zwei Ungetüme auf dem Grabenrand, die dann im erbitterten Nahkampf mit Sprengladungen und Benzinflaschen unschädlich gemacht wurden. Bei uns lief ein Panzer auf eine Mine auf, sodass ihm eine Laufkette abgerissen wurde. Ein anderer hatte einen Motorschaden und blieb ebenfalls direkt vor unserer Stellung liegen. Die restlichen sechs Panzer rollten schleunigst ab. Der Mensch blieb auch hier über das Material Sieger. An der in den folgenden Tagen stürmenden russischen Infanterie ließen wir dann doch unsere ganze Wut hinaus. Nach den Kämpfen nahm ich dann noch an einem Stoßtrupp und einem Sperrtruppunternehmen teil. Solch ein Unternehmen im Urwald hat immer seinen besonderen Reiz, denn der Russe trottet manchmal keinen Meter an einem vorbei, ohne einen jedoch zu bemerken. Lieber Schulleiter, mir geht es soweit immer noch ordentlich. Habe den Winter mit gesunden Knochen überstanden, allerdings schneit es zum Beispiel auch heute noch bei uns.
Ja, das ist natürlich bezeichnend auch für die Frühphase der Ostfront. Vom Soldaten jetzt oder vom Schüler als Krieg, als Erlebnis, als Actiongeschichte da geschildert, gleichzeitig vom Inhalt her die eigene Hilflosigkeit. Das ist schon auch spannend, dass dann trotzdem diese Bewertung, ja, der Mensch blieb auch hier über das Material Sieger, stattfindet, obwohl offensichtlich die eigenen Waffensysteme in dieser Situation massiv wirkungslos waren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei den gegnerischen, also den sowjetischen Panzern, entweder um T-34 oder KV-1 Panzer, die für diese Zeit typisch wären. Der T-34 hat 32 Tonnen, KV-1 43 Tonnen. Man sieht die Wirkung im Gelände.
Sind die Panzer jetzt erst neu an die Front geworfen?
Das ist tatsächlich das neueste Material, was es zu dieser Zeit gibt. Ne? Da kann man auch so ein bisschen diesen Mythos entkräften, dass die Wehrmacht technologisch immer überlegen war. Man sieht das Problem, also technologisch T-34 und KV-1 absolut auf der Höhe der Zeit, hat einen regelrechten Schock ausgelöst in der Wehrmachtsführung, weil man sieht, die Waffensysteme der Wehrmacht sind wirkungslos. Man muss sich mit Notfallmaßnahmen behelfen, mit irgendwelchen Molotow-Cocktails, das sind diese Benzingranaten oder Benzinflaschen, geballte Ladung ist eine Zusammenführung mehrerer einzelner Handgranaten, um da eine höhere Sprengwirkung zu erreichen, Minen, ne? Das Packgeschütz feuert auf 150 Meter, das ist eine absolute Nahkampfdistanz für Geschütze und hat trotzdem keine Wirkung, also absolute Hilflosigkeit eigentlich, und das führte dann eben auch zu der Entwicklung von Panther und Tiger, also diesen schweren deutschen Panzern, um eben da dieser Situation Herr zu werden. Na, man sieht hier, nicht die Technik ist das Problem, sondern die Führung. Es gibt so ein bisschen den Ansatz des Combined Arms bei der russischen Armee. Der Angriff wird durch ein Sperrfeuer, durch ein Artilleriefeuer vorbereitet. Dann rücken die Panzer aber ohne Infanterieunterstützung vor. Der Infanterieangriff kommt zeitverzögert, 2-3 Tage später wird er beschrieben. Und dadurch kann natürlich dann die deutsche Infanterie im Nahkampf hier noch diese Panzer dann ausschalten. Wie gesagt, durch die Säuberungen sehr schlechte Führung. Technologisch war die Rote Armee sicherlich nicht unterlegen in dieser Zeit. Viele der deutschen Waffensysteme absolut wirkungslos. Panzerbüchse ist ein langes Gewehr im Prinzip unter 2 cm Kaliber, wo natürlich völlig wirkungslos gegen solche massiven Panzer ist.
Im nächsten Brief beschreibt ein Schüler, dass er unbedingt weg von seiner Pioniereinheit möchte, weil seine ganzen Klassenkameraden, die dürfen ja richtig kämpfen, und die Pioniere sind ja da immer nur nie an Kampfhandlungen wie in Kampfhandlungen involviert. Und den Brief haben wir jetzt rausgesucht, weil da der Schulleiter etwas ganz Spannendes kommentiert. Also der Schüler schildert den Sachverhalt und dann kommentiert der Schulleiter: "Aber lieber Lachmann, die Pioniere sind doch ebenso notwendig wie der Infanterist im vordersten Graben. Und glauben Sie ja nicht, dass nicht auch noch Sie in Kugelregen und Granathagel hineinkommen." Will er dem Hoffnung machen?
Ja, das ist natürlich dieses typische, immer im Prinzip diese verklausulierte oder verklärte Vorstellung von Krieg, sich bewähren zu wollen. Schlussendlich haben wir das aber auch in den Demokratien. Als Amerika dann eingetreten ist und junge Männer in Amerika ausgemustert werden, weil sie vielleicht eine körperliche Schädigung haben, sind da auch manche bis in den Selbstmord gegangen, weil sie nicht für ihr Land kämpfen durften. Also junge Männer sind da wohl anfällig dafür, begeisterungsfähig dafür, mit dieser falschen Vorstellung dann sich in diese Kampfsituation zu sehen. Auf der anderen Seite, man sieht ja gerade diese Quelle für diesen Panzerangriff oben drüber, da wird die Realität ja auch nicht korrekt geschildert. Das ist dann heroisch, wir haben das noch geschafft mit der Benzinflasche, da im allerengsten Nahkampf einen Panzer kampfunfähig zu bekommen. Das ist natürlich dann, hört sich toll an, da möchte man auch mitmachen, man möchte da seine Auszeichnung bekommen, man möchte eben gewinnen. Offensichtlich sind da diese jungen Männer begeisterungsfähig. Kurze Ergänzung, es ist tatsächlich schon so, dass Pioniere auch in Kampfhandlungen eingesetzt werden. Man muss da unterscheiden zwischen denen, die hauptsächlich die Bautätigkeit haben, und es gibt dann sogenannte Sturmpioniere, die spezialisiert darauf sind, Befestigungen einzunehmen, also mit Flammenwerfer, Sprengladung und eben Drahtschneider etc. da auch einen Durchbruch zu erzwingen.
Ja, der nächste Schüler, der schreibt jetzt auch von so einem T-34-Panzer. Er schreibt da, will er an gut getarnt in einem kleinen Obstwäldchen und richtig, 40 Meter entfernt rollten auf der Rollbahn 40 bis 50 T-34 zurück, die sich also noch in unserem Rücken aufgehalten hatten. 6 Panzer mussten unsere kleine Schar entdeckt haben. Es kam zu hitzigem Kampf mit Handgranaten, Karabiner und was gerade herbeigeschafft werden konnte. Auf allerkürzester Entfernung, 20 Meter, schoss eines unserer Geschütze die Kuppel blank vom Panzer und so wurden noch 2 von der Artillerie erledigt. 2 weitere fuhren sich fest und einer blieb stecken. Einen dieser Festgefahrenen vernichteten wir zu viert mit Benzin, Handgranaten und Molotow-Cocktails. Wir erhielten das Abzeichen für die Bekämpfung eines feindlichen Panzerwagens mit Nahkampfmitteln. Die restlichen Panzer wurden am Morgen vernichtet und von diesen 50 wurden in Tschernerka 28 vernichtet. Hier war auch Hanna dabei. Und der Schulleiter kommentiert: "Hoffentlich haben Sie, lieber Schmidt, diese doch reichlich männermordenden Kämpfe glücklich überstanden. Es wäre sehr fein, wenn wir bald wieder einmal etwas von Ihnen zu hören bekommen."
Ja, zum einen sieht man in dieser Quelle oder allgemein in den Quellen, wir haben noch keinen einzigen Satz oder Erwähnung eines deutschen Panzers gehört. Ne? Die materielle Überlegenheit der Sowjetunion wird absolut deutlich. Es geht um 10er-Bereiche von Panzern, die hier eingesetzt werden. Und wie gesagt, kein einziger deutscher Panzer wird erwähnt. Man ist immer noch nicht fähig, richtig zu reagieren. 20 Meter, klar, da ist dann nahezu egal, was für ein Kaliber das Geschoss hat. Auf diese Entfernung schlägt dann sehr vieles durch. Auch da wieder Nahkampf. Es ist natürlich attraktiv, da siegreich zu sein, weil es gibt wieder eine Auszeichnung. Ne? Da haben wir das wieder. Da kann man dann, wenn man nach dem Krieg kommt oder wenn man auf Urlaub ist und hat diese ganzen Auszeichnungen an der Uniform, die dann auch zu dem Zeitpunkt von jedem auf offener Straße erkannt werden, ist man natürlich ein Kriegsheld, wird gefeiert. Gleichzeitig sieht man auch männermordend, dass das natürlich äußerst gefährlich ist, mit einem Panzer in so eine Nahkampfsituation zu gehen. Es steht jetzt nichts, wie viele eigene Verluste vorgekommen sind. Kann natürlich auch beschönigend sein, um auch da wieder eben das eigene heroische Vorgehen hervorzuheben. Vielleicht ist auch eine Zensur drüber gegangen, ist uns jetzt nicht bekannt.
Ja, noch eines haben wir. Hier beschreibt ein Schüler, der seit über einem Jahr in einem, wie er sagt, Urwald eingesetzt ist. Kein Haus, kein Acker, keine Wiese, nur Bäume, Sümpfe und so weiter. Und es gab wohl sehr viele Verluste. Und jetzt, nach einem Jahr, schreibt ihr: "Aber jetzt kennen wir die geheimen Gesetze des Urwaldes und des Sumpfes. Wir sind jetzt mit den schwierigsten Situationen des Waldkrieges vertraut. Jeder Mann ist sein eigener Feldherr, denn hier gibt nicht die Berechnung den mitentscheidenden Ausschlag, sondern der Riecher jedes Einzelnen. Wir haben ihn anfangs gehasst, diesen Urwald. Jeder Baum, jeder Mooshügel waren unsere Feinde, weil hinter ihnen russische Scharfschützen lagen, die als geborene Naturmenschen die Vorteile des Waldes kannten. Jetzt aber haben wir ihn lieben gelernt. Er ist unser treuster Freund geworden. Waren wir früher vielleicht zivilisierte Mitteleuropäer, so sind wir heute Waldläufer.
Ja, auch wieder zwei Komponenten, einmal das Militärische, einmal das Rassistische. Natürlich werden den sowjetischen Soldaten hier bessere Fähigkeiten zugesprochen, weil sie ja Untermenschen sind, rückständig sind, unterentwickelt sind und sich natürlich in so einer Situation dann heimisch fühlen oder... Ja, ist diese rassistische Komponente auf jeden Fall und dann militärisch ist natürlich so eine Situation, dieses unübersichtliche Gelände, ein taktischer Horror, der eigene Feldherr, ne? Man verliert sehr schnell den Kontakt zu den eigenen Offizieren, zum Rest der Kompanie, ist auf sich alleine gestellt, ne? Muss so einen Riecher entwickeln, um da in dieser Situation bestehen zu können. Es ist natürlich eine sehr nahe Situation, also vergleichbar mit einem Häuserkampf, da kann man dann auf 10 Meter auch noch schwer nur noch vorbeischießen, also mit sehr hohen Verlusten auf beiden Seiten dann auch gekennzeichnet. Die Sowjetunion hat die Wälder auch genutzt, um hinhaltend und verzögernd zu verteidigen. Da wurden dann im Prinzip Fallgruben ausgehoben, wo sich Soldaten versteckt haben, hat den Gegner durchziehen lassen und hat dann von hinten wieder angegriffen. Also sehr, sehr ungünstige militärische Situation, dann noch gepaart mit dieser rassistischen Denke.
Ja, und jetzt brechen die Rundbriefe im Dezember 1942 leider ab. Also sie brechen nicht ab, aber die Überlieferung bricht ab. Ich frage mich, warum wir nicht noch mehr von diesen Rundbriefen haben oder wo die hingekommen sind. Wäre spannend zu wissen, wie es dann auch, vor allem dann, wenn der Krieg weitergeht, ob sich da jetzt die Erlebnisse verändern, weil wir hier halt gerade dieses Heroische sehen, diese Tapferkeit oder diese vermeintliche Tapferkeit dann. Was man noch sagen kann oder was wir noch wissen, der Schulleiter schreibt 1944 in einem Elternrundbrief, dass sehr viele der Schüler fallen. Also wir wissen von dieser einen Klasse, da ist 2/3 der Klasse ist direkt im Kriegseinsatz gefallen. Noch weitere 5 oder 6 sind dann kurz nach dem Krieg an ihren Kriegsverletzungen erlegen. Und die, ich glaube, 4 aus dieser Klasse wurden 80 Jahre alt. Also ganz, ganz bitter, auch wenn man sich diese Gefallenenliste da mal anschaut aus dieser Klasse. Dann möchte ich sowas nicht nochmal oder nicht nochmal sehen von einer Semi-Klasse. Und auf jeden Fall schreibt der Schulleiter, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, ja, unsere Verluste bei unseren Schülern sind überproportional hoch oder sie sind sehr hoch, aber zeigt es doch die Richtigkeit des an der Schule Gelehrten, dass mit so viel Opferbereitschaft ins Feld gegangen wird.
Ja, der Zynismus ist natürlich auch schwer zu ertragen, dass jetzt auch noch das als vermeintlicher Vorteil bewertet wird. Da ist schlussendlich auch viel von diesem Heldentum, Heldentod, Fäbel der Nationalsozialisten drin, dass dann ein vermeintlicher Sinn gestiftet wird für in der Regel sehr sinnloses Sterben.
Ja, absolut. Es war jetzt eine sehr lange Folge. Es war uns klar, dass die Folge diesmal so lang werden muss, weil wir auch einfach mal detailliert auf die Quellen eingehen wollten. Daniel Mader fasst sich an den Kopf. Die nächste Folge machen wir dann darüber, wie die Schule den Krieg erlebt, also der Einfluss des Kriegs auf das Schulleben. Dann wird es auch wieder ein bisschen kürzer.
Alles klar.